Stell dir mal vor, du müsstest das Geheimnis von einem halben Jahrhundert Zweisamkeit erklären. Also wirklich eine Liebe, die 50 Jahre, ein komplettes halbes Jahrhundert überdauert hat.
Puh, ja, das ist eine Ansage.
Oder? Und wenn du vor dieser Aufgabe stündest, würdest du da vermutlich, naja, ein dickes, tausendseitiges Buch schreiben oder voll mit irgendwelchen psychologischen Analysen, Paartherapiekonzepten.
Beziehungsratgeber, genau.
Ja.
Der Instinkt geht in unserer heutigen Zeit ja total in diese Richtung, also in Richtung des dicken Wälzers.
Absolut.
Wir neigen irgendwie dazu, für so komplexe menschliche Erfahrungen auch riesige, unglaublich komplizierte Erklärungsmodelle zu suchen. Da wird Beziehungspsychologie dann bis ins allerkleinste Detail zerlegt. Wahrscheinlich, weil wir glauben, dass etwas so Großes wie eine lebenslange Bindung, halt auch eine gigantische Bauanleitung braucht.
Ja, das denkt man immer, aber heute machen wir mal den radikalen Gegenentwurf. Und damit herzlich willkommen zu dieser intensiven Betrachtung.
Hallo.
Wir stürzen uns heute nämlich auf eine Quelle, die wirklich winzig ist, aber dafür ein absolutes Konzentrat an menschlicher Erfahrung darstellt.
Ja, das kann man so sagen.
Wir reden über ein einziges, sehr kurzes Gedicht aus der Versschmiede von Horst Winkler. Und unsere Mission heute, wir wollen dieses scheinbar simple Konstrukt nutzen, um die tatsächlichen psychologischen Mechanismen einer Langzeitliebe freizulegen.
Genau, und das ist extrem spannend, weil dieses Gedicht wirklich ein sprachliches Destillat ist.
Ein Destillat, ja.
Was an dieser extremen Verknappung so wertvoll ist, sie zwingt uns halt, den Blick auf das absolute Fundament zu richten. Winkler hat alles Beiwerk weggelassen.
Alles rigoros rausgestrichen.
Richtig, er fokussiert sich komplett auf das Paradoxon, das Menschen überhaupt erst so langfristig zusammenhält.
Dann lass uns doch mal direkt in dieses Paradoxon eintauchen. Weil, wenn man so über eine goldene Hochzeit nachdenkt, dann stellt man sich ja oft dieses perfekte Paar vor, ne?
Das so um Sonnenuntergang spaziert.
Genau, makellosem Sonnenuntergang. Aber Winkler wirft diese Illusion gleich mal komplett über Bord. Er beginnt nämlich direkt bei der ungeschönten Realität des Alltags. Also, genauer gesagt, bei den Schwächen des anderen.
Ja, die ersten beiden Zeilen sind da sehr deutlich.
Soll ich sie mal vorlesen?
Sehr gerne.
Okay, also er schreibt, man liebt einander trotz der Schwächen und manchmal sogar wegen ihnen.
Und genau da dieser Übergang vom Trotz zum Wegen, das ist psychologisch gesehen der kritische Wendepunkt jeder Beziehung.
Okay, wie meinst du das genau?
Also, das anfängliche Trotz beschreibt ja erstmal eine kognitive Dissonanz. Du bist total verliebt, aber du stellst plötzlich fest, oh, der andere hat da Eigenschaften, die mich extrem nerven.
Oh ja, das kennt, glaube ich, jeder.
Richtig. Und dann drückt man ein Auge zu. Das ist aber reine Toleranz. Es kostet extrem viel Energie, diese Schwächen bewusst auszublenden oder halt zu ertragen.
Um das Bild des perfekten Partners irgendwie aufrechtzuerhalten, ne?
Ganz genau.
Das ist dann im Grunde so ein ständiger interner Kompromiss. Man sagt sich, der Rest des Pakets stimmt ja, also nehme ich diese eine lästige Marotte jetzt einfach mal in Kauf. Aber das kostet doch auf Dauer unglaublich viel Kraft, oder? Das erinnert mich nämlich total an das Konzept der psychologischen Sicherheit.
Ah, okay. Inwiefern?
Naja, wenn wir ständig versuchen, vor unserem Partner perfekt zu sein, dann tragen wir ja quasi permanent eine Maske. Wir betreiben so eine Art Beziehungsimposter-Syndrom.
Ja, das ist ein super Vergleich. Wo wir fürchten, dass der andere sofort geht, wenn er unsere wahren, ungeschönten Seiten sieht.
Und die Aufrechterhaltung dieser Maske, die benötigt eben enorm viel kognitive Kapazität, weil jeder Mensch hat ja irgendwelche Risse in der Fassade.
Definitiv.
Wenn der Partner diese Risse nun aber nicht nur toleriert, das wäre ja das Trotz aus dem Gedicht, sondern sie als wirklich liebenswerten, integralen Bestandteil der Person annimmt, das ist das Wegen.
Das sogar wegen Ihnen.
Exakt. Dann passiert etwas Bemerkenswertes im Körper. Das Gehirn registriert nämlich, hey, hier bin ich sicher. Ich muss absolut keine Energie mehr für diese Selbstzensur aufwenden.
Wow, das heißt, der Körper entspannt sich richtig. Genau, die Bindungsforschung zeigt da, dass genau dieser Zustand, also das Fallenlassen der Maske ohne negative Konsequenz, unser Hormonsystem total beruhigt. Wir wechseln dann von dieser stressigen, adrenalingeladenen Phase der Verliebtheit in eine tiefe Verbundenheit.
Die dann durch Oxytocin geprägt ist, richtig?
Richtig, das Kuschelhormon sozusagen.
Wahnsinn, das greift ja dann fast schon diesen sogenannten Pratfall-Effekt aus der Sozialpsychologie auf.
Erklär mal kurz für alle, die das nicht kennen.
Also der besagt im Grunde, dass sehr kompetente Menschen eigentlich viel sympathischer und nahbarer auf uns wirken, wenn ihnen mal ein kleines Missgeschick passiert. Oder sie eben eine Schwäche zeigen. Weil das Perfekte, das ist total unnahbar.
Ja.
Aber das Fehlerhafte, das ist greifbar. Ich vergleiche das immer wahnsinnig gerne mit einem alten Lieblingspullover.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Stell dir vor, du hast diesen alten Pulli, der hat vielleicht am Ärmel so eine Stelle, die total kratzt. Oder der Kragen ist völlig ausgeleiert.
Kennt man?
Ein Fremder, der würde das Ding angucken und sofort in den Müll werfen.
Klar.
Aber für dich ist diese Macke der ultimative Beweis, dass es eben dein Pullover ist. Der ist an dich angepasst. Und wenn Winkeler hier also sagt, manchmal sogar wegen ihnen, dann heißt das für mich eigentlich, diese Schwäche ist der eigentliche Klebstoff der Intimität.
Das ist eine wirklich sehr treffende Beobachtung, weil diese Schwäche fungiert dann wie so eine Art exklusiver Code zwischen zwei Menschen.
Ein Code, ja.
Niemand sonst kennt oder schätzt ja diese ganz spezifische Kombination an Unzulänglichkeiten. Das erschafft eine Mikrokultur, die wirklich nur diesem einen Paar gehört.
Nur den beiden.
Genau. Und wenn man diesen Zustand mal erreicht hat, dann ist Perfektionismus nicht nur völlig unnötig, er wäre sogar extrem schädlich.
Weil er diese verletzliche Exklusivität zerstören würde.
Exakt.
Krass. Das nimmt ja unglaublich viel Druck aus diesem ganzen Konzept der lebenslangen Partnerschaft. Wenn du dir überlegst, dass du nicht 50 Jahre lang so eine optimierte Version deiner selbst performen wusst.
Das wäre ja auch unmöglich durchzuhalten.
Eben.
Aber wir müssen hier vielleicht auch realistisch bleiben. Also so charmant dieser kratzende Lieblingspullover auch sein mag, an einem richtig schlechten Tag nervt er einfach nur noch unfassbar.
Oh ja.
Da platzt diese Oxytocinblase dann nochmal. Es gibt ja Krisen, es gibt Schicksalsschläge oder einfach Phasen massiver Entfremdung. Und genau da schlägt das Gedicht ja dann einen völlig neuen, fast schon harten Ton an. Stimmt. Winkler verschiebt hier den Fokus ganz bewusst von der emotionalen Dynamik hin zur architektonischen Struktur der Beziehung. Er bringt nämlich das Konzept des Versprechens ins Spiel.
Man gab sich schließlich ein Versprechen. Wie viele Jahre auch verrinnen.
Genau diese Zeilen.
Aber Moment. Lass uns dieses Versprechen mal ein bisschen kritisch beleuchten. Weil in so Hochzeitsreden, da wird das ja immer wahnsinnig romantisiert, ne?
Das stimmt, ja.
Aber wenn wir das jetzt direkt neben diese extrem anstrengenden Phasen stellen, über die wir gerade geredet haben, da wirkt so ein Versprechen doch fast wie ein kalter juristischer Vertrag, oder?
Interessante Perspektive.
Also klammern sich Menschen da nicht einfach an so eine Formalität, die sie vielleicht vor Jahrzehnten unterschrieben haben, selbst wenn die emotionale Substanz gerade völlig weg ist? Ist das dann nicht eher so eine Gefängnismauer als ein romantischer Anker?
Es kommt wirklich total darauf an, wie man die Funktion von so einem Vertrag psychologisch bewertet. In der Verhaltensökonomie gibt es da dieses Konzept des Commitment Device.
Ah, also eine Art Selbstbindungsmaßnahme.
Richtig, genau das. Du triffst in einem Zustand der absoluten Klarheit und positiven Emotionalität eine ganz feste Entscheidung. Und zwar, um dich selbst für zukünftige Zustände der Schwäche, der Wut oder der puren Erschöpfung zu disziplinieren.
Ah, okay.
Das Versprechen ist überhaupt nicht dazu da, die romantischen Hochphasen irgendwie noch schöner zu machen. Es existiert eigentlich ausschließlich für die Tiefpunkte.
Das ist dann ja im Grunde 1:1 die Geschichte von Odysseus und den Sirenen.
Oh, das ist ein gutes Bild, ja.
Weil Odysseus weiß ja vorher, dass er den Verlockungen dieser Sirenen komplett erliegen wird, wenn er sie erstmal singen hört.
Er kennt seine eigenen Schwächen.
Genau, und deshalb lässt er sich an den Mast von seinem Schiff fesseln.
Mhm.
Und befiehlt seinen Männern, egal wie sehr ich flehe, bindet mich auf keinen Fall los.
Mhm.
Das heißt, dieses Versprechen am Altar oder wann auch immer man es sich gibt, das ist dieser Mast. Und die Sirenen sind dann die ganzen Konflikte, die Versuchungen oder einfach nur diese krasse Erschöpfung des Alltags.
Man bindet sich an den Mast, weil man weiß, dass man sich selbst in extremen Stresssituationen einfach nicht über den Weg trauen kann.
Genau.
Das ist wirklich eine fantastische Analogie. Weil dieser Mast, oder um jetzt mal bei der Schifffahrt zu bleiben, sagen wir der Kiel des Schiffes.
Ja, der Kiel passt auch super.
Der ist schwer, der ist starr und der liegt unsichtbar unter der Wasseroberfläche. Er ist absolut unromantisch. Aber er ist eben der einzige Grund, warum das Schiff im Sturm nicht sofort kentert.
Wahnsinn, ja.
Und Winkler stellt dieses starre Versprechen einem sehr, sehr fließenden Begriff gegenüber. Er schreibt ja, wie viele Jahre auch verrinnen.
Das Wort verrinnen?
Dieses eine Wort fängt die fundamentale psychologische und sogar die biologische Realität einer Langzeitbeziehung perfekt ein.
Weil Zeit nicht einfach nur so vergeht, sondern uns sehr aktiv umbaut, oder? Ich habe da mal gelesen, dass sich unsere Körperzellen alle paar Jahre fast komplett erneuern.
Ja, das ist biologisch gesehen so.
Das heißt, auf einer rein biologischen Ebene bist du nach 10 Jahren buchstäblich gar nicht mehr der Mensch, der dieses Versprechen ganz am Anfang mal gegeben hat.
Richtig.
Und psychologisch gilt das ja erst recht. Deine Träume ändern sich, deine Ängste, deine ganze Weltanschauung. Da heiratet man mit 20 oder 30 eine ganz bestimmte Person. Aber mit 70 sitzt man da am Frühstückstisch und hat eigentlich einen völlig anderen Menschen vor sich.
Und genau deshalb ist diese Flexibilität auf der emotionalen Ebene, also das Ertragen der sich verändernden Schwächen, so essentiell. Aber eben immer gepaart mit der Unflexibilität dieses Versprechens.
Ah, beides zusammen.
Genau. Wenn sich die Identitäten der beiden Partner in diesem Fluss der verrinnenden Jahrzehnte wandeln, dann braucht es zwingend einen unverrückbaren Fixpunkt.
Den Kiel.
Den Kiel. Das Versprechen fungiert dann als Brücke über die Zeit. Es verbindet quasi die Vergangenheitsversionen dieser beiden Menschen mit ihren zukünftigen Versionen.
Okay, das heißt, es sagt aus, egal wer du in 20 Jahren sein wirst, unsere Abmachung gilt für diese neue Person dann genauso.
Exakt so ist es.
Wow, das wirft ja wirklich ein völlig neues Licht auf die Statik von so einer Beziehung. Man hält dann gar nicht an diesem Vertrag fest, weil man darin gefangen ist, sondern weil der Vertrag der einzige feste Boden ist, während um einen herum eigentlich alles mutiert und sich wandelt.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Aber diese Zeit, die verrinnt ja nicht nur so ins Nichts. Sie sammelt sich ja an. Und das führt uns auch schon fast zum Ziel des Gedichts. Aus diesem ganzen Umbau, aus den Tagen werden irgendwann Jahrzehnte. Winkler beendet seine Beobachtung dann mit diesen Worten und hat sich ihre Zahl summiert zu 50, dann wird gratuliert und Glück gewünscht den Jubilaren, die sich so lange treu schon waren.
Hier verdichtet sich die Thematik wirklich auf bemerkenswerte Weise. Dieser Übergang vom fließenden Verrinnen der Zeit hin zu einer harten, kalkulierbaren mathematischen Größe.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat dieses Wort summiert da extrem gestört, als ich das zum ersten Mal gelesen habe.
Wieso das?
Naja, in einem Gedicht über ein halbes Jahrhundert Liebe taucht da plötzlich so ein Vokabular auf, das eher nach Buchhaltung klingt. So nach Excel-Tabellen und Bilanzprüfungen.
Stimmt, das ist ein krasser Kontrast.
Das wirkt im ersten Moment wie ein totaler Stilbruch. Du hast da 50 Jahre Leidenschaft und Intimität und dann kommt so ein kalter mathematischer Begriff. Warum entzaubert er diesen emotionalen Meilenstein mit so einem Wort?
Er entzaubert überhaupt nicht die Liebe. Er entzaubert den Mythos des passiven Schicksals.
Oha, wie meinst du das?
Wir sprechen ja in unserer Kultur super oft davon, dass Liebe etwas ist, das uns einfach passiert. Wir fallen in die Liebe, wie es im Englischen so schön heißt, falling in love.
Ja, man trifft den Richtigen und ab da läuft's.
Genau, dieser Mythos. Aber wenn wir von 50 Jahren sprechen, dann reden wir hier von über 18.000 Tagen.
Krass, über 18.000 Tage.
Und eine Summe entsteht in der Mathematik nun mal nicht durch Passivität. Sie ist das Resultat einer fortlaufenden, aktiven Addition.
Ah, okay.
Winkler wählt dieses unromantische Wort also ganz bewusst aus. Er will verdeutlichen, 50 Jahre Zweisamkeit, das ist kein Glücksfall. Das ist kein Lottogewinn. Das ist das Ergebnis von über 18.000 bewussten Entscheidungen.
Die Zinseszinsrechnung der Liebe quasi?
So könnte man es nennen, ja.
Das ergibt psychologisch total Sinn. Wir sprechen da in der Neurobiologie ja von Habituation, also diesem Gewöhnungseffekt. Wenn wir etwas jeden verdammten Tag haben, dann blendet das Gehirn das irgendwann einfach aus, um Energie zu sparen.
Das ist überlebensnotwendig für unser Gehirn, ja.
Das heißt aber, es erfordert eigentlich eine enorme, sehr bewusste kognitive Anstrengung, sich nicht an den anderen zu gewöhnen, ihn eben nicht als komplett selbstverständlich hinzunehmen.
Ganz genau.
An jedem einzelnen dieser 18.000 Tage musste also jemand morgens aufwachen und sich ganz aktiv entscheiden, ich halte dieses Versprechen heute auf. Ich fokussiere mich heute auf das Wegen und nicht auf das Trotz.
Und diese tägliche Entscheidung ist ein gigantischer Kraftakt. Wenn wir uns diese allerletzte Zeile nochmal ansehen, die sich so lange treu schon waren, da wird das Konzept der Treue plötzlich völlig neu definiert.
Inwiefern neue definiert?
Treue wird ja gesellschaftlich oft als so ein fester Zustand verstanden. Wie eine Charaktereigenschaft. Jemand ist treu. Fertig.
Ja, so als hätte man das angeboren oder nicht.
Genau. Aber durch diese Linse des Summierens, da wird Treue plötzlich zu einem Verb, zu einer andauernden, aktiven Handlung. Man ist sich treu geblieben, Tag für Tag, und das ja oft gegen massive innere und äußere Widerstände.
Das ist wirklich eine ziemlich radikale Aufwertung dessen, was Beziehungsarbeit eigentlich bedeutet. Wir neigen ja oft dazu, bei so goldenen Hochzeiten einfach nur diese schiere Zahl abzufeiern, ne?
Ja, man gratuliert zur Dauer.
Wir klatschen, weil jemand ein halbes Jahrhundert überlebt hat, ohne sich gegenseitig den Hals umzudrehen.
Lacht innerlich. Ja.
Aber Winkler sagt uns hier nein, die Gratulation ist keine bloße gesellschaftliche Höflichkeit, sie ist der tiefe Respekt vor der Bilanz eines ganzen Lebens, vor einer gewaltigen Lebensleistung, die eben darin besteht, diese Verbindung durch unzählige kleine Mikroentscheidungen jeden Tag wieder neu zu konstruieren.
Absolut. Und das holt die Langzeitbeziehung aus diesem kitschigen Reich der Märchen raus und gibt dir eine echte, greifbare Würde.
Weil der Märchenprinz muss sich nicht anstrengen.
Richtig. Der reitet in den Sonnenuntergang und dann ist Ende der Geschichte. Aber eine echte Beziehung, die verlangt harte Arbeit, Frustrationstoleranz und eine ganz bewusste Strategie zur Krisenbewältigung. Die Tatsache, dass sich die Jahre hier summiert haben, das bedeutet ja implizit, dass das Paar Wege gefunden hat, destruktive Zyklen immer wieder zu durchbrechen. Das, was in der Partnerschaftsforschung oft als die apokalyptischen Reiter bezeichnet wird.
Ah, du meinst Verachtung, Kritik, Abblocken und Rechtfertigung.
Genau diese vier. Wer 50 Jahre erreicht, der hat diese Reiter wirklich immer und immer wieder erfolgreich vom Hof gejagt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit.
Was wir hier eigentlich diskutieren, ist so eine komplette Abkehr von diesem modernen, romantischen Konsumverhalten, oder?
Das ist ein sehr schöner Begriff dafür, ja.
Weil heute wird uns ja oft irgendwie suggeriert, dass eine Beziehung gar keinen Wert mehr hat, sobald sie mal aufhört, uns permanent glücklich zu machen. Wenn das Produkt fehlerhaft ist, dann wird es halt ausgetauscht. Nächster Swipe.
Leider ja.
Und dieses kleine Gedicht, das stellt sich da wirklich diametral dagegen. Es sagt, hey, der wahre Wert entsteht doch überhaupt erst durch die Bearbeitung dieser Fehler. Der Wert entsteht in der Addition, in diesem sturen Festhalten am Kiel des Schiffes, wenn der Sturm wütet.
Und das ist vielleicht die allertiefste Form von Romantik, die überhaupt möglich ist. Die Begleiterin oder der Begleiter für ein komplettes Leben zu sein. Das ist keine Rolle, die man bei irgendeinem Casting gewinnt.
Nein.
Es ist ein Privileg, dass man sich durch radikale Akzeptanz der Schwächen und diesem unbedingten Willen, das gegebene Versprechen einzulösen, sehr hart erarbeitet. Die Gratulation, von der Winkler spricht, die ist vollkommen berechtigt. Sie gilt nicht einfach dem Vergehen von Zeit, sondern der Qualität der gemeinsamen Resilienz.
Puh, wenn wir diese intensive Betrachtung jetzt mal so zusammenführen, dann wird eigentlich wahnsinnig klar, warum 8 Zeilen für dieses enorme Thema doch völlig ausreichen.
Es steht alles drin.
Langlebigkeit erfordert einfach keine Perfektion, sie fordert Verletzlichkeit. Sie erfordert dieses Fallenlassen der Masken, bis diese nervigen Schwächen des anderen nicht mehr stören, sondern das Fundament der Vertrautheit bilden. Sie verlangt ein Versprechen, das als starrer, unromantischer Mast fungiert, an den man sich dann binden kann, wenn diese emotionale Flut droht, alles wegzuspülen.
Genau.
Und sie verlangt eben die Erkenntnis, dass so eine lebenslange Bindung jeden Tag aufs Neue mathematisch hart erarbeitet und aufaddiert werden muss.
Das ist insgesamt ein sehr ermutigender Ansatz für jeden, der gerade in der Beziehung lebt, finde ich zumindest.
Voll. Warum ermutigend?
Das perfekte, harmonische Paar sein zu müssen. Es normalisiert den Konflikt. Es normalisiert die Erschöpfung und die Reibung als absolut notwendige Variablen in einer sehr langen Gleichung.
Um das jetzt mal für uns alle in die Realität zu übertragen, wenn du das nächste Mal auf so eine langjährige Ehe blickst, sei es bei deinen Großeltern, deinen Eltern oder Bekannten, dann sieh nicht nur diese friedliche Oberfläche. Hinterfrag dieses Bild des mühelosen Glücks. Denn das führt uns zu einem finalen, finde ich sehr provokanten Gedanken, mit dem wir unsere Analyse heute abschließen wollen.
Da bin ich gespannt.
Das Gedicht endet ja mit der Feststellung, dass sich das Paar ein halbes Jahrhundert treu war.
Richtig. Und genau diese Feststellung provoziert eigentlich eine essentielle Frage über die wahre Natur der menschlichen Ausdauer.
Ganz genau. Weil wir ja ganz oft davon ausgehen, dass zwei Menschen, die wirklich 50 Jahre zusammenbleiben, einfach das unglaubliche Glück hatten, nie gehen zu wollen.
Dass die Liebe so unendlich rein war, dass ein Bruch nie auch nur zur Debatte stand.
Richtig.
Das ist so unsere naive Vorstellung. Aber wenn wir jetzt all das zusammennehmen, was wir heute über die Schwächen, über den extrem anstrengenden Mast des Versprechens und diese harte Mathematik der täglichen Entscheidung besprochen haben, dann dreht sich diese Annahme doch vielleicht komplett um.
Wie meinst du das genau?
Naja, besteht der wahre, der eigentlich bewunderungswürdige Triumph einer solchen Liebe am Ende vielleicht gar nicht darin, dass man nie den Drang verspürt hat, aufzugeben? Sondern so das eigentliche Wunder darin, dass man trotz der tiefen Zweifel, trotz der Momente der absoluten Erschöpfung und trotz dieser nagenden Gedanken an Flucht jeden verdammten Morgen aufgewacht ist, sich diesen völlig unperfekten Partner angesehen hat und ganz bewusst die Entscheidung traf, zu bleiben.
Das ist ein starker Gedanke.
Wir lassen das einfach mal so stehen, als kleinen Denkanstoß für dich für die nächste Feier, auf der mal wieder eine Zahl summiert wurde. Vielen Dank, dass du dich mit uns auf diese tiefe, analytische Reise begeben hast. Bis zum nächsten Mal.